Alltså det är så det ska. Genau, sie schreiben sich einfach auf jeden Fall mit ihrem Namen und ihrer Matrikelnummer. Genau, dann wollte ich Sie auf etwas weiter aufmerksam machen. Für all diejenigen, die es interessiert, ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt diesen Workshop zu dem Thema das schwierige Problem des Bewusstseins und die Idee des Panpsychismus. Kommen ein paar Leute, auch Leute, von denen wir Texte in diesem Seminar gelesen haben oder lesen werden. Und genau, ich habe da noch einen Haufen ungefalteter Programme und ich wollte Sie bitten, ob Sie die für mich falten können. Nein, es war ein Scherz. Ich wollte Ihnen das durchgeben. Jetzt muss ich lachen über meinen eigenen Witz. Sie können sich gerne ein Programm nehmen für diejenigen, die es interessiert. Sollten Programme überbleiben, dann geben Sie mir die bitte wieder vor, weil dann lege ich die auf bei der Tagung. So, genau, dann wollte ich Sie nur darauf aufmerksam machen, nächste Woche ist ja am Donnerstag kein Seminar, erst in 2 Wochen wieder, deswegen erinnere ich Sie heute schon dran, dass Sie mir bis in 2 Wochen das Exposé abgeben, über was Sie konkret Ihre Abschlussarbeit zu diesem Seminar schreiben wollen. Hallo. Genau, das soll im Wesentlichen, ich habe Ihnen gesagt, 1 bis 2 Seiten, wenn Sie es auf einer Seite unterbringen, ist es eher erfreulich, weil dann muss ich sozusagen weniger lesen. Und es geht eh nur darum, dass Sie mir vielleicht kurz skizzieren, auf was für ein Problem Sie sich konzentrieren wollen, wie Sie das irgendwie aufbauen wollen und welche Literatur Sie irgendwie verwenden wollen.
Okay.
Genau, Sie können sich auf 1 bis 3 Texte sollten irgendwie schon drin sein. Aber ja, wenn es sich sozusagen, im Wesentlichen soll es darauf hinauslaufen, Sie wissen das eh, dass Sie einfach so ein bisschen die Problemstellung, die wir die ganze Zeit besprechen, irgendwie skizzieren können in eigenen Worten. Ich glaube, das muss ich irgendwie nicht dazu sagen, was irgendwie zu einer Seminararbeit dazugehört. Und genau. In diesem Sinne, wenn es auf einer Seite irgendwie geht oder auf 2 Seiten, mit einer quasi Literaturliste, auf welche Literatur Sie sich beziehen wollen. Wenn da 3 Titel stehen, freue ich mich. Okay. Haben Sie dazu Fragen zu diesem Exposé oder allgemeiner Natur?
Wenn man nicht weiß, was man dahinter hat, genau, wenn es kommt vielleicht am Schluss mit dem Nein auf der Höhe.
Naja, der Höhepunkt schlechthin, ich hoffe, Sie erwarten sich da nicht zu viel. Das habe ich eh schon versucht, letztes Mal anzudeuten, dass ich in der letzten Stunde vielleicht ein paar sozusagen Überlegungen von mir irgendwie zu diesem Thema irgendwie präsentieren werde. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ja, ich meine, bis dahin haben wir eh fast alle Texte gelesen und das, was wir dann noch lesen werden, ist im Wesentlichen ein Argument dafür und ein Argument gegen den Panpsychismus und die, ja, ich wollte einfach nur, dass Sie sozusagen mir kurz irgendwie darlegen, wie Sie an die Sache rangehen wollen. Ich möchte einfach ausschließen, dass jemand mir eine Arbeit abgibt, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir hier gemacht haben. Ja. Das ist leider bei meinen Kollegen und auch schon in anderen Lehrveranstaltungen, die ich gemacht habe, vorgekommen. Und das ist dann anstrengend, wenn man den Leuten sagen muss, die eine 20-Seiten-Arbeit abgeben, tut mir leid, dafür kann ich keine Note geben. Oder wenn, dann irgendwie eine negative wegen Themenverfehlung. Und deswegen hätte ich halt gern irgendwie, dass man ein kurzes Exposé abgibt, wo einfach nur skizziert wird, ja, ich werde versuchen, das schwierige Problem des Bewusstseins zu erklären, weil das ist so und so und der Panpsychismus sagt das, ich halte das für problematisch, weil, und wenn Sie dann doch in irgendeiner Form etwas anders schreiben wollen oder wenn Sie vielleicht doch drauf kommen, dass aufgrund meiner Präsentation ganz am Schluss die Lösung doch eh schon so nahe liegt, dann können Sie auch Ihr Konzept noch ändern. Also das ist das, was Sie mir hier abgeben, das ist jetzt nichts fundamental Fixes, sondern es soll mir einfach nur zeigen, dass Sie eine Idee haben von dem, wie Sie an die Arbeit rangehen. Ja.
Bitte. Wenn man das dann verknüpft mit ethischen Überlegungen, wäre das eine Themenverfehlung?
Nein, das wäre keine Themenverfehlung, solange Sie mir irgendwie zumindest einige der Argumente präsentieren, warum das Ganze überhaupt ein Problem ist und wie man auf so etwas wie Pampsychismus überhaupt kommt. Als eine Form von analytischer Theorie zum Leib-Seele-Problem, die ja eigentlich in Wahrheit, wenn man mit Thomas Nagel das so sieht, eigentlich jetzt eine ziemlich absurde Komponente auch hat. Und obwohl eben, mir gefällt es immer sehr gut, wenn er das schreibt, sämtliche Prämissen, die Annahme der Prämissen irgendwie sinnvoller ist als ihre Negation, nichtsdestotrotz vielleicht die gesamte Theorie als solche des Panpsychismus doch irgendwie fragwürdig ist. Mir geht es einfach nur darum, dass ich einfach haben will, dass ein paar Worte zum Rätsel des Bewusstseins, warum es überhaupt ein Problem ist und wie man auf den Panpsychismus kommt. Wenn Sie das dann mit ethischen Fragen verknüpfen, dann freue ich mich darüber, dass Sie etwas Eigenständiges da reingebracht haben, obwohl es natürlich bei einer Seminararbeit nicht verlangt ist. Sie sollen es einfach nur in Ihren Worten, in Ihren eigenen Worten wiedergeben, die Problemstellung. Wenn Sie das mit ethischen Fragen verknüpfen.
Weil es um Empfinden quasi geht, um Empfinden und nicht nur reine Reaktionen.
Und, ja, und nein, wenn Sie eine Idee haben, ich bin mit Ethik, ich bin da ziemlich blank, also ich lasse mich auch da gerne überzeugen von Thesen, die Sie aufstellen. Okay. Das war das. Haben Sie Fragen noch zur Abschlussarbeit oder zu dem Exposé? Die Kollegin hat eine gute Frage gestellt, wenn man noch nicht weiß, was man konkret schreiben muss. Ich glaube, das hat sich jetzt erübrigt. Also sie soll mir einfach nur zeigen, dass sie irgendwie eine Idee haben von dem, wie sie an die Sache rangehen.
Hast du eine Frage, weil ich Bachelorarbeit geschrieben habe? Die Bachelorarbeit ersetzt diese Bachelorarbeit?
Ja, klar. Also Sie müssen nicht beides schreiben, sondern Sie schreiben entweder das eine oder das andere. Es ist lediglich eine Frage des Umfangs. Und ich habe mich jetzt aufgrund der Anfrage dreier Kollegen und Kolleginnen von letzter Stunde mich noch einmal erkundigt bezüglich der Kriterien einer Bachelorarbeit etc. Und Sie können nach der Stunde nochmal zu mir kommen, sollte es Interesse noch geben an der ganzen Sache. Ich habe mich jetzt erkundigt und es ist nicht so einfach, wie es scheint. Oder wie Sie sich gedacht haben, aber es besteht dennoch die Möglichkeit, etwas in der Art zu machen. Ich weiß noch nicht, ob Sie sozusagen bereit sind. Ich habe eben mit meiner Kollegin von der Studienprogrammleitung gesprochen, die vor allem für diese Kriterien, die wissenschaftlichen Kriterien verantwortlich ist. Und die hat mir dann ein paar Punkte genannt, die gewahrt werden müssten. Oder die sozusagen Bedingungen, die erfüllt werden müssten, damit so ein Projekt möglich wäre. Und das könnte ich Ihnen jetzt dann unterbreiten im Anschluss. Und dann kann man schauen, ob Sie irgendwie weiters noch trotzdem das machen wollen oder ob Sie sich doch überlegen, lieber eben im herkömmlichen Sinne konservativ eine Arbeit sozusagen in dem Sinne abzugeben. Okay. Okay. Genau, was ich noch vergessen habe, ist, wenn Sie mir diese Arbeit abgeben, also Ihr Exposé, genauso wie Ihre Semesterarbeit, bitte schicken Sie mir die nicht in elektronischer Form, sondern geben Sie mir die in ausgedruckter Form ab. Sprich einfach in 2 Wochen ein bis zwei Blätter, wo Sie eben Ihre Idee kurz skizziert haben, ausgedruckt, mir nach der Stunde oder vor der Stunde, egal wie wir es dann auch immer machen, abzugeben. Weil ich möchte mir das nicht alles selber ausdrucken, das ist dann immer so viel Arbeit, vor allem dann bei den Abschlussarbeiten, eine Arbeit mit 15 bis 20 Seiten, A50 Leute, das ist dann recht viel und darum würde ich dem gern entgehen. Wie bitte?
Das Exposé muss man auch abgeben.
Genau, nein, das Exposé müssen Sie mir nur abgeben, wenn Sie kein Referat gemacht haben. All diejenigen, die ein Referat gehalten haben, müssen mir kein Exposé abgeben. Das war sozusagen der Witz an der Sache, dass man sich dafür bereit erklärt. Was ist denn? Ah, Entschuldigung, nein, natürlich, nein, Blödsinn, wenn in 3 Wochen, ich habe das gar nicht, ich bin da ein bisschen verwirrt wegen dem Workshop und so weiter. Nein, nein, auf alle Fälle in einem 27. klarerweise, sowieso. Ich habe das verwechselt, dann in 3 Wochen, ja, das war mein Irrtum. War das auch Ihre Frage, oder? Ja, dann hat es das übrig. Nein, am 27. bitte.
Passt es ja, dass ich bis dahin entscheide, ob man Seminar oder
genau. Achso, ja, das geht auch noch, ja. Ja, also, genau, das können Sie sich bis dahin noch überlegen. Und okay, soweit so gut. Dann haben wir heute einen Text von Gail Strawson mit dem Titel Realistic Monism, mit dem sozusagen Untertitel Why Physicalism Entails Panpsychism, was ja eigentlich ein bisschen seltsam ist, wenn man ein bisschen über den Titel nachdenkt, weil wir ja eigentlich in den letzten Stunden ständig darüber gesprochen haben, dass eigentlich der Physikalismus als Theorie über das Körper-Geist-Problem abzulehnen ist, aufgrund diverser Argumente, die wir ebenfalls diskutiert haben. Weil nämlich rein physikalische Prozesse, rein physikalische Sprache, rein physikalische Ausdrücke eben das nicht fassen können, was Bewusstsein ausmacht, nämlich die Sphäre des Erlebens oder mentale Prädikate oder eben Zustände mentalen Erlebens rein in physikalischer Sprache zu beschreiben etc. Wir haben gehört, dass physikalische Begriffe nicht a priori schon Erleben einschließen, genau, und dass es überhaupt ein Problem gibt, wenn man sagt, physikalische Zustände sind mit Bewusstseinszuständen identisch. Und jetzt schreibt der Gail Strawson, schreibt ein Paper in einer sehr renommierten Zeitschrift, die sich mit dem, hauptsächlich mit dem Thema Bewusstsein befasst, nämlich das Journal of Consciousness Studies, und schreibt einen Artikel, der heißt Realistic Monism, und dann erklärt er, warum eigentlich der Physikalismus Panpsychismus impliziert oder warum er den fordert, sagen wir so, warum er ihn bedingt. Und das ist ja doch recht seltsam. Und wir haben heute einen Kollegen, der stellt uns den ersten Teil dieses Textes vor. Der erste und der zweite Teil dieses Textes überschneiden sich nämlich genau im Kapitel der Emergenz. Ich weiß nicht, deine Kollegin, glaube ich, macht dann den zweiten Teil. Ist die heute da? Nein. Der zweite Teil wird uns dann in 2 Wochen präsentiert werden. Die beiden Teile überschneiden sich genau im Kapitel der Emergenz, weil genau das Kernkapitel sozusagen dieses Aufsatzes ist, Strawsons Widerlegung oder seine Argumente, die er gegen den Begriff der Emergenz vorbringt. Insofern muss ich zugeben, dass der Siegertext von letzter Woche eigentlich besser in einen späteren Abschnitt unseres Seminars gepasst hätte, insofern er nämlich Ideen präsentiert, die eher dann mit seinem Vorschlag sozusagen oder mit seiner Präsentation des Arguments, des Intrinsic Nature Arguments for Panpsychism, irgendwie besser zusammengeht, wo auch sein Informationsbegriff besser dazu passt. Deswegen möchte ich heute erstens in erster Linie nur an den Text von Nagel erinnern und weniger auf das, was ich letzte Woche in verwirrter Weise gesagt habe, eingehen, sondern darauf möchte ich dann lieber zurückkommen, wenn wir uns mit dem letzten Siegertext beschäftigen, eben mit dem Intrinsic Nature Argument for Panpsychism. Da werde ich versuchen, noch einmal seinen Begriff der Information, wie in diesem Aufsatz, den wir letzte Woche gelesen haben, dargestellt ist, möchte ich darauf noch einmal eingehen. Sie erinnern sich an Nagels Argument, Nagels Prämissen sozusagen, die zum Panpsychismus führen, waren 4 an der Zahl. Ich glaube, es waren 4. Und ein wesentlicher war, dass er den Begriff der Emergenz zurückgewiesen hat. Emergenz in dem Sinne, dass bestimmte sozusagen Organisationen von Systemen ab einem bestimmten Komplexitätsgrad von Organisation oder bei einer bestimmten Dichte von Organisation oder bei einer bestimmten Organisationsart dieses System dann auf wunderliche Weise Eigenschaften hervorbringt, die seine Teile als einzelne Teile nicht hatten. Als Vergleich wird dazu immer gebracht, und Strawson wird diesen Vergleich eben strapazieren, den Vergleich mit der Eigenschaft des Flüssigseins von Wasser und der Tatsache, dass H2O-Moleküle als kleine harte Kugel diese Eigenschaft des Flüssigseins nicht haben. Jedoch eine bestimmte Menge unter bestimmten Umständen zusammengenommen diese Moleküle dann auf einmal diese Eigenschaft des Flüssigseins, so wie wir sie kennen, dann hervorbringen, als eine Systemeigenschaft von Wasser. Genau auf dieses Problem der Emergenz wird jetzt eben Strossner eingehen und ich denke mir, es wird wahrscheinlich am besten, Sie halten Ihr Referat und führen euch mal kurz in den Begriff des Physikalismus, so wie ihn Strossner versteht, ein. Ja, wenn es da ist, ja. Das sind schon immer, das funktioniert sicher. Ist es das, die Präsentation?
Jawohl.
Okay, dann gebe ich die auf meinen Desktop einfach. Und werde das wieder raushauen, weil sonst vergesse ich ihn nämlich.
Kann man sich eventuell dann selber weiterklicken?
Ja, sowieso, klar.
Kindes.
Ach Gott, das ist immer.
Das können auch Sie nicht.
Nein, 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 Sie können sich da, ich habe da überhaupt keinen. So, okay, jetzt muss es eigentlich passen.
Okay.
Ja. Und genau, probieren wir mal, ob das funktioniert. Ja. Okay, so, ich stelle Ihnen das einfach da ein bisschen näher und Sie können klicken.
Danke.
Klicken Sie nicht zu fest, damit mein Computer nicht kaputt wird. Ja,
also okay.
Da oder da, Sie müssen einfach nur. Okay.
Ja, ich werde vielleicht einiges, was Dr. Flamor schon gesagt hat, wiederholen, aber das macht ja nichts. Ja, ich fange mal an. Also, der Titel des Aufsatzes, A Realistic Monism, Why Physicalism Entails Pancyclism, sagt schon relativ viel, nämlich, dass der Physikalismus so etwas wie Panpsychismus nach sich ziehen würde, oder dass so etwas aus dem Physikalismus folgt. Ja, das ist, wie wir schon gehört haben, eigentlich eine recht seltsame Sache, weil man unter Physikalismus eigentlich etwas versteht, nämlich die Theorie versteht, dass alles, was es gibt im Universum oder überhaupt gibt, sich mit den Begriffen der Physik erklären ließe und also reduktiv auf diese Begriffe zurückgeführt werden kann. Wie soll eine solche Theorie mit der Annahme eines Panpsychismus vereinbar sein? Sind Physikalismus und Panpsychismus nicht vielmehr als gegensätzliche theoretische Positionen anzusehen? Nicht, so Galen Strawson in seinem Aufsatz, wenn man unter Physikalismus einen echten Physikalismus, einen Real Physicalism versteht. Ich versuche im Folgenden Strawsons Konzeption eines echten Physikalismus und seine Argumentation gegen einen reduktionistischen Physikalismus nachzuzeichnen. Echter Physikalismus definiert sich, so Strawson, wesentlich durch die Anerkennung der Existenz von Bewusstsein, von Erleben und damit durch die Anerkennung von erlebnismäßigen Phänomenen. Strawson nennt das Experiential Phenomena. Und das habe ich mit erlebnismäßig übersetzt, könnte man vielleicht auch ein bisschen abwandeln, aber erlebnismäßig ist ganz cool. Der Begriff physikalisch meint in diesem Rahmen alle realen, konkreten Phänomene. Konkret wiederum bedeutet raumzeitlich gegeben. Da auch erlebnismäßige, also mentale Phänomene, reale und konkrete Phänomene sind, sind auch erlebnismäßige Phänomene physikalische Phänomene. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt für seine Konzeption eines echten Physikalismus. Damit grenzt er seine Form eben von einem traditionellen Physikalismus ab, dessen zentrale Annahme, dass Erleben, Bewusstsein wie alles andere, was existiert, mit den Begriffen der Physik reduktiv erklärt werden könne, er ablehnt. Strawson wendet sich auch gegen einen Dualismus, der besagt, dass physikalische und erlebnismäßige Phänomene fundamental verschieden und unvereinbar sind. Die Folge aus einem solchen Dualismus und der Annahme, alle Phänomene ließen sich mit den Begriffen der Physik beschreiben, sei die vollständige Leugnung der Existenz von Erleben und Bewusstsein. Und Strawson formuliert, dass gegenüber der Leugnung der Existenz von Erleben jeder religiöse Glaube vernünftig sei. Das ist polemisch zu sehen. Strawson wendet sich gegen eine gewöhnliche Verwendung des Begriffs physikalisch und legt dessen Referenz neu fest, nämlich eben alle realen und konkreten Phänomene. Dies sei deshalb möglich, da physikalisch ein sogenannter Natural Kind Term sei, dessen Referenz sich eben frei bestimmen ließe. Der Einwand, dass es lediglich so scheine, als gäbe es Erleben, haben wir auch schon öfter gehört, dass erlebnismäßige Phänomene nur Illusion seien, dieser sei insofern abzuweisen, als bereits der Schein von Erleben Erleben ist und somit eine Vorgängigkeit von Erleben vor jeglichem Erscheinen besteht. Ja. Die für echte Physikalisten einzig mögliche Form der Unterscheidung sei demzufolge die in erlebnismäßige und nicht erlebnismäßige Bestandteile des Physikalischen. Also im Rahmen des Physikalischen nochmal differenzieren die Eigenschaften. Wenn aber erlebnismäßige Phänomene physikalisch seien, so Strawson, sei es möglich zu behaupten, Erleben sei nichts anderes als das Feuern von Neuronen. Das ließe sich deshalb behaupten, weil Neuronen als physikalische Phänomene eben auch mentale Eigenschaften haben und durch die Begriffe der Physik und Neurophysiologie nicht erschöpfend beschrieben werden können. Also ist gar nicht klar, wenn man physikalische Beschreibungen nimmt, ist gar nicht klar, was unter Neuronen zu verstehen ist. Insofern kann man dieses Feuern von Neuronen ruhig akzeptieren. Strawson stellt drei Prämissen für seinen echten Physikalismus auf. Einerseits die Anerkennung der Existenz von Erleben, Bewusstsein, wie wir schon gehört haben, und die Anerkennung der Existenz von nicht-erlebnismäßigem Sein ebenso. Und drittens einen Monismus, also die Annahme, dass es nur ein fundamentales Sein etwas im Universum gibt. Nimmt man diese Prämissen an, ergibt sich daraus die Annahme eines Panpsychismus, demzufolge jedes real und konkret existierende Ding neben nicht erlebnismäßigen auch erlebnismäßige Bestandteile aufweist. Physikalische Phänomene können demnach zwar auch aus nicht erlebnismäßigen Bestandteilen bestehen, aber nicht völlig unbewusst oder nicht erlebnismäßig sein. Wenn alles, was existiert, im Sinne des Panpsychismus auch aus erlebnismäßigen Bestandteilen besteht, dann bedeutet physikalisch eben erlebnismäßige Bestandteile aufweisen. Strawson lässt über lange Passagen seines Texts offen, ob er die Meinung vertritt, dass es auch nicht erlebnismäßige Phänomene gibt, oder ob er vielmehr annimmt, dass alle Phänomene im Sinne des Panpsychismus erlebnismäßig sind. Indem er seine Position nicht von Anfang an klar festlegt, scheint es, als würde er von einem neutralen Standpunkt aus gegen die Auffassungen des traditionellen Physikalismus argumentieren. Neben dem Begriff des echten Physikalismus schlägt Strawson den Terminus des realistischen Monismus, im Titel des Aufsatzes auch, als Bezeichnung für seine Position vor. Der Begriff realistischer Monismus würde dabei weniger die Anerkennung der Existenz nicht erlebnismäßiger Phänomene suggerieren. Dieser Zusatz in der Fußnote zeigt, wo Strawson im Argumentationsgang seines Texts hin will. Im Weiteren versucht Strawson, seinen Begriff des Physikalischen zu präzisieren, indem er den Begriff der Ultimative für grundlegende physikalische Einheiten einführt. Drei Annahmen sollen die Bedeutung dieser Ultimative für das Physikalische unterstreichen. Also diese drei Annahmen über diese Ultimative sind: Es gibt unterschiedliche Ultimative, also eine Pluralität von Ultimativen, alles Physikalische, und zweitens, alles Physikalische konstituiert sich aus Ultimativen, und drittens, das Universum ist raumzeitlich. Strawson versucht, seine Interpretation des Physikalischen plausibel zu machen, indem er unser Wissen über das Physikalische thematisiert. Einerseits wüssten wir, dass fundamentale physikalische Dinge in ihrer Verbindung menschliches Erleben konstituieren. Also das ist das eine, was wir über physikalische Dinge wissen. Andererseits gäbe es die Beschreibungen der physikalischen Dinge durch die Physik. Diese Beschreibungen der Physik seien aber wesentlich abstrakt, würden also die Natur konkreter, realer Dinge nicht adäquat beschreiben können. Die Physik könne lediglich über die extrinsischen Eigenschaften, nicht über die intrinsischen Eigenschaften von Phänomenen Aufschluss geben. Daraus folgt, dass wir über die Natur physikalische Dinge eben nur wissen, dass sie in Verbindung erleben, wie das Menschliche konstituieren können. Dies stellt schließlich einen gewichtigen Grund dar, diese fundamentalen physikalischen Dinge auch als erlebnismäßige Phänomene anzusehen. Soweit so gut. Dennoch, so Strawson, definiert sich ein traditioneller Physikalismus wesentlich über die These: Physikalisches ist in seinem fundamentalen Wesen etwas völlig Nichtbewusstes, Nichterlebnismäßiges. Das ist zwar eine Übersetzung von dem. Und dem stellt Strawson die Grundthese seines echten Physikalismus gegenüber. Nämlich, Zitat: Erleben ist ein reales und konkretes Phänomen und jedes reale und konkrete Phänomen ist physikalisch. Da der traditionelle Physikalismus gemeinhin nicht auf die These NI, so hat er sie abgekürzt, verzichtet, stellt Strawson die Frage, ob beide Thesen miteinander vereinbar seien, ob also das Phänomen des Erlebens unter Berücksichtigung beider Thesen erklärt werden könne. Denn auch traditionelle Physikalisten würden schließlich zugestehen, dass aus physikalischen Einheiten letztlich so etwas wie Erleben konstituiert wird. Und da traditionelle Physiker und dem traditionellen Physikalismus entsprechend, kann bei der Konstituierung von Bewusstsein nichts Nicht-Physikalisches beteiligt sein. Also müsse diese Konstituierung irgendwie mit dem Physikalischen zusammenhängen. Ja, das war mal das Erste zu eben dieser Unterscheidung reduktionistischer Physikalismus und echter Physikalismus. Und nun zu dem Emergenzproblem kurz, ansatzweise. Ja, wie gesagt, Strawson versucht jetzt diese beiden Thesen miteinander zusammengehen, ob sich daraus eine Theorie machen lässt.
Der Witz an der Sache ist ja, jetzt muss ich wieder blöd dazwischen reden, der Witz an der Sache ist, Sie haben es eh ganz genau gesagt, selbst ein Physikalist, selbst Leute, die sagen, es gibt nichts Erleben, das ist alles nur irgendwie, wird durch irgendetwas hervorgerufen, wird irgendwie produziert. Es gibt aber in Wahrheit nur Physikalisches, es gibt nur die letzten Einheiten und die Gesetze, wie diese letzten Einheiten miteinander interagieren. Selbst so jemand würde zugeben, dass, wenn man diese Einheiten in irgendeiner Form zusammennimmt, so wie sie in unserem Gehirn zusammengenommen werden, so etwas wie Erleben entstehen müsste, ja? Oder so etwas wie sozusagen Wahrnehmen entstehen müsste und so weiter. Ja? Also selbst solche Leute würden sagen, auch wenn wir angenommen, es gibt nur Physikalisches und es gibt nichts anderes als die Interaktion zwischen diesen letzten physikalischen Ultimates oder letzten Einheiten, wäre es nichtsdestotrotz so, dass würden wir diese Einheiten so zusammennehmen, wie unser Gehirn organisiert ist, in irgendeiner Form wahrnehmen oder Erleben daraus entstehen müsste. Ja? Das ist die Idee dahinter und das würde auch sozusagen wahrscheinlich ein Physikalist in irgendeiner Form nicht leugnen. Ja? Deswegen fragt eben Strawson oder kommt sozusagen zu dieser Annahme, wenn der Physikalismus sagt, erleben, ist nichts, was in irgendeiner Form dem Physikalischen zukommt, sprich die physikalische Welt beschreibt sozusagen die Wirklichkeit so, wie sie ist, und es gibt nichts anderes außer das Physikalische, und das Physikalische ist in sich vollkommen erlebnislos. Es gibt keinen Erlebnis- oder Bewusstseinsaspekt am Physikalischen. Müsste es dennoch nichtsdestotrotz so sein, dass in irgendeiner Form, wenn man dieses Physikalische zusammennimmt, so wie unser Gehirn zusammengenommen wird, Erleben entstehen müsste. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie Strawson meint, wenn er sagt, nehmen wir mal sozusagen das, was er als Real Physicalism und Non-Experimental, diese These des nicht-experimentellen Physikalismus irgendwie zusammennimmt, sagt er, wenn man daran festhalten möchte, dann kann es nur so sein, dass wir sagen, irgendwie muss es so sein, dass das Physikalische, wenn man es zusammennimmt, so wie unser Gehirn zusammengenommen oder zusammengebaut ist, dann muss in irgendeiner Form dann Bewusstsein entstehen, und das ist dann ein emergentes Phänomen. Das ist quasi etwas, das auftritt, wenn es so organisiert ist. Und das versucht er jetzt zu analysieren, was er mit emergenten Phänomenen irgendwie meint. Aber das ist quasi nur eine Konsequenz aus der Tatsache, dass er sagt, zugestandener Physikalismus, es stimmt irgendwie, trotzdem wäre es, dass, wenn man diese Teile irgendwie organisieren müsste, wie unser Gehirn, dann müsste so etwas wie Erleben entstehen können. Also, genau. Ja, Entschuldigung, eigentlich eine sinnlose Unterbrechung, weil Sie haben es eh gesagt, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass das bringt ihn quasi überhaupt zum Problem der Emergenz irgendwie.
Ich sage das jetzt nochmal.
Also und weniger verwirrt, sagen Sie es nochmal.
Nimmt man nun die These an, dass die fundamentalen physikalischen Einheiten vollständig nicht erlebnismäßig seien, wie in dieser These NI, so stellt sich eben die Frage, wie aus diesen fundamentalen Einheiten dann so etwas wie das menschliche Leben entstehen kann. Ein Lösungsvorschlag ist eben die Annahme von Emergenz. Strawson bringt in seinem Text das schon oft gehörte Beispiel der Flüssigkeit von Wasser und erklärt, dass dies die einzige mögliche Form von Emergenz sei, wenn man dies überhaupt als Emergenz bezeichnen will. Die Flüssigkeit von Wasser ist eben vollständig von den Eigenschaften der Wassermoleküle abhängig und lässt sich daher reduktiv aus physikalischen Phänomenen erklären. Daher kann diese Form der Emergenz keine gültige Analogie für die Entstehung von Erleben aus nicht erlebnismäßigen Bestandteilen darstellen. Weil bei Erleben und nicht erlebnismäßigen Phänomenen ist es nicht so, dass die irgendwie zusammenhängen.
Ja, also wir haben zumindest keine Möglichkeit, sozusagen das Erleben aus den Teilen und dem gesetzmäßigen Verhalten unter den Teilen in irgendeiner Form abzuleiten. Während wir bei Wasser ja sehr wohl die Möglichkeit haben zu sagen, Wasser ist nichts anderes als H2O im Sinne von Wasser mit allen seinen möglichen Eigenschaften des Flüssigseins, des all seiner Aggregatzustände etc. Das alles lässt sich sozusagen aus dem Verhalten der H2O-Moleküle unter bestimmten äußeren Bedingungen erklären und deren gesetzmäßigen Verhalten untereinander. Das ist beim Erleben eben nicht möglich, weil da haben wir schon Argumente gehört, warum eben Erleben nicht identisch ist mit physikalischen Prozessen oder dem gesetzmäßigen Verhalten physikalischer Entitäten untereinander, warum das irgendwie nicht reduziert werden kann und deswegen nicht identisch ist. Das ist das Problem der Emergenz auch in gewisser Weise.
Strawson versucht nun Beispiele von Emergenz zu konstruieren, die als gültige Analogie dienen können. Und da bringt er als erstes einmal die Entstehung von ausgedehnten Einheiten aus vollständig unausgedehnten ultimativen, also kleinsten, fundamentalsten Einheiten. Oder gleich darauf das hypothetische Beispiel nicht räumlicher Phänomene, die räumliche Phänomene konstituieren. Da diese Negativbeispiele für starke Emergenz, also Strawson, offensichtlich absurd sind, kann Emergenz in diesem Sinne nicht möglich sein. Sie wäre sonst etwas wie ein Wunder. Als Analogien für das Problem der Entstehung von Erleben zeigen diese Negativbeispiele lediglich, dass eine Entstehung aus vollständig nicht erlebnismäßigen Phänomenen nicht angenommen werden kann, mithin die Annahme von Emergenz zu verwerfen sei. Als Zugeständnis an einen traditionellen Physikalismus hatte Strawson die These NI zu verteidigen versucht, nur um letztlich zu zeigen, dass diese These unhaltbar ist. Demnach lassen sich die Thesen des echten Physikalismus und diese These NI nicht vereinbaren.
Ja, das sagt er auch später im Text dann öfter mal genauer, also explizit.
Stattdessen nimmt Strawson einen Panpsychismus an, das Physikalische weist bereits in seiner fundamentalsten Form erlebnismäßige Bestandteile auf. Allerdings sagt Strawson auch, dass wir darüber nur sehr wenig wissen können oder zumindest zu diesem Zeitpunkt wenig wissen. Dankeschön.
Okay, danke. Ja, der Kollege Weilmeier hat es ja sehr schön dargestellt, worum es sozusagen in den Anfangspassagen des Textes geht. Er hat auch schon eben gezeigt, was sozusagen Strawson als Real Physikalismus versteht, im Gegensatz zum, sage ich mal, konservativen Physikalismus. Und wir können natürlich jetzt auch gleich sozusagen den Schluss ziehen nach Ihrem Schlusssatz, dass ein echter Physikalist laut Strawson eigentlich in Wahrheit immer schon ein Panpsychist ist, woraus sich natürlich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt die Erklärung des Titels auch irgendwie ergibt, warum nämlich Physikalismus, nämlich Physikalismus im Verstand im Sinne von Strawson als Real Physikalism, tatsächlich so etwas notwendig wie ein, also sozusagen notwendigerweise auf so etwas wie einen Panpsychismus führt oder so einen, Panpsychismus beinhaltet. Genau. Also somit wäre zumindest mal der Titel geklärt. Haben Sie Fragen an den Kollegen zunächst einmal, die er gleich direkt beantworten könnte? Ja, wenn nicht, dann sage ich einfach danke und dann, genau, machen wir mal weiter. Genau. Okay. Ja. Im Wesentlichen würde ich sagen, ist das, was wir im Moment gerade sozusagen gehört haben von Strawson, nichts anderes als ein bisschen eine Vertiefung von Nagels Argument für den Panpsychismus, wenngleich in einer, sage ich mal, ein bisschen exzentrischeren Form, da das Ganze nämlich sozusagen als ein Argument für den Physikalismus präsentiert, während es sich dann schlussendlich herausstellt, dass der Physikalismus zu verwerfen ist und eigentlich das anzunehmen ist, was er als echten Physikalismus bezeichnet, wobei zu fragen wäre, ob das dann tatsächlich noch irgendetwas mit Physikalismus zu tun hat oder ob das nicht sozusagen dann einfach Strawsons eigener Panpsychismus ist, den er da vorstellt. Ich möchte nochmal jetzt, also zunächst mal, haben Sie von Ihrer Seite her, wie Sie den Text gelesen haben, gleich direkt mal fragen, genau, machen wir das einfach so bitte, weil dann ist es einfacher, weil dann tue ich nicht einfach mein Ding wieder runterspielen, sondern dann ist es irgendwie interessanter, wenn man drüber redet.
Ich habe das ganz verstanden, Robert, auch das, also wie Panpsychismus und realistischer Monismus zusammengeht, weil irgendwie ist mir so vorgekommen, wenn er sozusagen gesagt hat, okay, in der physikalischen Welt muss es sozusagen Eigenschaften geben, die dazu führen können, dass Bewusstsein entsteht, wenn Materie im Gehirn sozusagen ist, wie sie zusammen ist. Aber hat er das sozusagen wirklich was Bewusstseinsmäßiges, was Psychisches der Materie zugesprochen, weil er spricht ja eigentlich von Monismus, oder hat er nicht vielmehr einfach sozusagen Eigenschaften, so wie Wasseratome halt die Eigenschaft haben, dass sie dann in Summe emergentflüssig werden, dass sozusagen die physikalischen Atome und so weiter auch physikalische Eigenschaften zuschreibt, die dann eben die Emergenz ermöglichen und Bewusstsein zu werden.
Also, wenn ich darauf antworten soll, dann würde ich das so sagen, ich glaube, so würde ich Strawson verstehen, ging es ihm darum, zu zeigen, dass die einerseits die Annahme, dass es sozusagen nicht erlebnismäßiges Sein in unserem, quasi in unserem alltäglichen Erfahren und Erleben gibt, dass das sinnvoll ist. Dass es andererseits aber auch sinnlos ist, sozusagen Erleben selbst zu leugnen. Ja? sagt, weil das ist auch ein konkretes Phänomen und alle Leute sagen, es gibt keine Leben, die kann man auch nicht überzeugen, wenn man es mit John Searle sagen will. Ja? Also denen kann man auch nicht das beibringen. Also es gibt sozusagen diese zwei Aspekte der Wirklichkeit und er sagt halt jetzt, okay, was für Möglichkeiten haben wir, mit diesen zwei Tatsachen sozusagen umzugehen? Und er spielt die Idee durch, ob es möglich wäre, dass wir sozusagen die eine These, nämlich dass es tatsächlich nur Physikalisches gibt, also sozusagen nicht erlebnismäßiges Sein, dass daraus aus diesem nicht erlebnismäßigen Sein in irgendeiner Form so etwas wie Erleben entstehen können soll. Und dabei strapaziert er den Emergenzbegriff. Und insofern ist quasi Erleben, so wie Sie das jetzt gesagt haben, eben keine Eigenschaft eines bestimmt organisierten Systems, sondern es ist tatsächlich so, dass er versucht in seinem Aufsatz zu zeigen, dass Erleben etwas ist, das tatsächlich den letzten Einheiten unseres Universums oder den letzten Einheiten, aus dem unser Universum besteht, tatsächlich zugeschrieben werden müssen. Deswegen unterscheidet er auch sozusagen diese zwei Aspekte als Aspekte. Er sagt nicht, es gibt nur das nicht erlebnismäßige Sein und wenn man das dann zusammennimmt, entsteht Erleben. Er sagt aber auch nicht, es gibt nur das erlebnismäßige Sein und aus dem lässt sich dann irgendwie eine Form von nicht erlebnismäßigem Sein ableiten, sondern er sagt, das sind zwei Aspekte der Wirklichkeit. Ich habe noch nichts über die tatsächliche Beschaffenheit dieser letzten Teilchen gesagt. Das fällt irgendwie schwer, das kommt jetzt dann sozusagen in seinem zweiten Teil des Aufsatzes, wo er versucht zu erklären, dass Erleben und physikalische Eigenschaften eigentlich zwei Aspekte oder zwei, wenn man so will, um das Beispiel Schellings zu strapazieren, das er immer wieder anführt, oder die Analogie, das sind zwei Seiten einer und derselben Münze. Ja? Die Münze ist mehr oder weniger das, was unserer Wirklichkeit als Konstituenz zugrunde liegt und diesem letzten Konstituents kommen sozusagen zwei grundlegende Eigenschaften zu. Einerseits das Erleben und andererseits ein bestimmtes gesetzmäßiges Verhalten mit anderen Einheiten sozusagen. Und deswegen auch der Grund, dass sozusagen Erleben nicht eine Eigenschaft von einem System ist oder von Komplexität oder weiß Gott irgendwas, sondern dass das Erleben tatsächlich eine Eigenschaft sozusagen dieser letzten Einheiten ist. Was auch immer die dann sein mögen oder was auch immer sie sich herausstellen möchten. Ergo, deswegen ein Panpsychismus und deswegen auch Realistic Monism. Die Monismus-These ist natürlich fragwürdig, aber schlussendlich, wenn man sich Überlegungen der Mikrophysik anschaut, die versucht sozusagen immer weiter sozusagen dahingehend vorzudringen, was tatsächlich irgendwie die letzten Bausteine unserer Materie sind. Und das stellt sich dann als Verschiedenes heraus, als Quarks, als Strings, wobei bei Strings wiederum das Problem entsteht, dass das tatsächlich rein theoretische Entitäten sind, die, glaube ich, also das ist ein wissenschaftstheoretisches Problem, weil Strings, glaube ich, de facto gar nicht mehr in der Möglichkeit stehen, wahrgenommen zu werden oder wahrgenommen werden zu können. Und deswegen auch, dass die experimentelle Situation sozusagen der Nachweis irgendwie nicht mehr so funktioniert. Deswegen erfordert die Stringtheorie eigentlich eine gesamte Revision unseres naturwissenschaftlichen, sage ich mal, Evidenzapparats oder eben wissenschaftstheoretischen Aufbaus unserer Wissenschaft, dass nämlich eben Teile in oder Verhalten oder so etwas in experimentellen Situationen aufgewiesen werden kann oder können soll. Und ich glaube, das ist ein Problem, ja. Wie auch immer, was auch immer die letzten, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber was auch immer diese letzten Teilchen irgendwie sein sollen, sie konstruieren das, was dann schlussendlich an Makrophänomenen irgendwie da ist, ja. Und da sagt er eben, das ist einheitlich, das ist quasi, unser Universum besteht nur aus one kind of stuff und das ist sozusagen seine Monismusannahme. Die stützt eben, glaube ich, gerade auf diese Überlegungen von Mikrophysik und auf Teilchen, irgendwie, was auch immer, genau, theoretischen Annahmen, aus was unsere Materie besteht, etc. Und natürlich auch auf der Überlegung, die Nägel bringt, nämlich, dass wenn wir von einer kontinuierlichen Evolution vom Urknall bis zum Jetzt irgendwie ausgehen, dass das sozusagen aus einem Ereignis heraus entstanden ist und dass diese Ursuppe mehr oder weniger ein in sich homogenes Etwas war, aus dem sich dann schlussendlich das differenziert hat, was wir jetzt als verschiedene Arten und verschiedene Makrophänomene irgendwie da haben. weiß nicht, ob das ganz richtig so ist, aber ich glaube, aus diesen Überlegungen speist sich die Annahme eines Monismus.
Aber dann gibt es wieder dann das Problem, oder von dem Sprung zu dem, von Mikro- und Makroebene, wenn es da ganz viele Erlebnisse.
Das ist genau, das ist wiederum ein Problem, das ist sozusagen ein Problem, über das wir noch einen extra Text lesen werden, dass eben die Frage ist, wie komme ich dann sozusagen von diesem Parapsychismus oder von diesem, das Rosen nennt es dann Micropsychism oder Mikropsychismus, sprich, dass den letzten Einheiten so etwas wie eine Erlebnissphäre, was auch immer darunter verstanden werden soll, zukommt, wie dann eine Kombination sozusagen aus diesen letzten Einheiten so etwas wie ein Bewusstsein, wie es unseres ist, irgendwie entstehen können soll. Das ist ein weiteres Problem. Ich würde das jetzt einmal außen vor lassen und würde das dann sozusagen diskutieren, wenn wir den Text von Goff lesen, weil das ist quasi eines der größten Probleme dieser Theorie, obwohl sie sonst quasi mit den anderen Problemen relativ gut irgendwie mittlerweile umgehen kann. Und Sieger hat auch einen Lösungsvorschlag, wie gesagt, präsentiert, der zeigen soll, wie zumindest mit den weniger starken oder weniger schwierigen Problemen des Parapsychismus umgegangen werden kann. Wohingegen ich glaube, dass er das Kombinationsproblem mit seinem Vorschlag noch nicht irgendwie kohärent, also verständlich gelöst hat.
Habe ich das auch noch richtig verstanden? Und zwar dachte er, dass wir, also schließt er in Analogie zu Menschen und zu dessen Erleben darauf, dass auch andere so ist, oder? Wenn er sagt, wir können unser Gehirn auch nur physikalisch erklären, aber wir wissen nur von uns selbst.
Ja, genau, ja, also ich meine, ich würde sagen, es werden immer mehrere argumentative Ideen irgendwie zusammengeführt. Einerseits spielt meiner Ansicht nach immer ein bisschen das skeptische Moment eine Rolle, dass wessen kann ich mir sicher sein, dass ich auf alle Fälle jetzt da stehe und eine Form sie wahrnehme, erlebe, dass es ein bestimmtes Gefühl ist, da zu stehen, sie zu erleben. Es ist auch ein bestimmtes Gefühl, Kaffee zu trinken und so weiter und etwas präsent zu haben. Ja. Also genau diese Evidenz des unmittelbar Gegebenseins, die wahrscheinlich schwer zu leugnen ist, ein altes Argument, das eigentlich auf mehr oder weniger auf Descartes zurückgeht, aber wahrscheinlich schon früher zu finden ist, das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Also die Evidenz, die Nichtleugnbarkeit des Erlebens. Eben dazu kommen dann noch andere Argumente, die irgendwie auch irgendwie Argumente gegen den Materialismus sind, wie sie Chalmers und so weiter entwickelt haben. Und andererseits natürlich diese Überlegung, diese phylogenetische, sage ich jetzt einmal, Komponente oder historische Komponente auch, die sich aus der Tatsache speist, dass wir in unserem Wahrnehmen andere Subjekte, andere Lebewesen haben, die wir oder denen wir aufgrund von Beobachtung ebenfalls so etwas wie Erleben zuschreiben würden. Ja. Auch wenn wir natürlich nicht dieselbe Evidenz haben, dass diese beobachtbaren Objekte tatsächlich erleben, haben wir doch durchaus Evidenzen an der Hand, wie im Fall von menschlichen Organismen, dass sie so etwas wie Sprache haben oder dass sie ein bestimmtes einheitliches Verhalten bei Schmerzreizen und so weiter an den Tag legen. Und das Ganze können wir auch bei höher organisierten Organismen wie Tieren, also Hunden oder wahrscheinlich bis zu Mäusen und Hamstern und noch kleinen beobachten. Und deswegen, aufgrund sozusagen dieser sozusagen phylogenetischen und historischen Überlegungen, würden wir sagen, dass nicht nur dem Menschen Bewusstsein zukommt, sondern auch anderen Lebewesen. Und wenn wir dann überlegen, genau, ich glaube, das war Ihre Frage, oder? Und wenn wir dann weiters noch überlegen, dass der Mensch, eine weitere theoretische Annahme, dass der Mensch irgendwie nicht auf einmal so da gewesen ist, wie er da war, sondern dass wir quasi Gründe haben zu der Annahme, dass er in irgendeiner Form aus anderen Organismen irgendwie über lange Zeit hinweg entstanden ist, sprich, dass die Evolution wahr ist, wofür wir auch gute Gründe haben, diese Theorie für wahr zu halten, dann scheint es so zu sein, und das ist die historische Komponente, dass tatsächlich Bewusstsein, wenn es fundamental ist, schon auch zu der Zeit, wo überhaupt so etwas wie Leben entstanden ist, Bewusstsein schon da gewesen sein muss, weil es anders nicht erklärbar ist, wie es entstanden hätte sein können. Und insofern gehen wir auch davon aus, dass eben so dieses Leben, das noch vor dem Menschen und vielleicht noch vor diesen höher organisierten Lebewesen da war, auch in irgendeiner Form so etwas wie Bewusstsein schon da gewesen sein muss.
Also hört das dann bei den Tieren auf, oder kann ich sagen, zum Beispiel auch die Naturgesetze wie Schwerkraft oder so, ist eine Form von Bewusstsein, dass der Stein auf den Boden fällt, ist eine Kraft?
Naja, ich glaube, dass es eben schwierig ist, dass man genau da in Schwierigkeiten kommt, und dass das genau ein Grund ist dafür, dass William Seeger gesagt hat, wir müssen eine ganz konkrete Ontologie erstellen, sozusagen eine Ontologie, eine Bewusstseinstheorie muss immer so etwas wie eine Ontologie mit sich führen, wo genau gesagt werden kann, welchen Entitäten meines Umfelds oder welcher Menge von Entitäten ich so etwas wie Bewusstsein zuschreibe und welchen nicht. Und da kommen wir eben dann sozusagen in Probleme, weil das ist dann das Problem sozusagen der Einheiten. Ja. Ein Organ in meinem Körper ist eine echte Einheit. Ja. Kommt jetzt diesem Organ in Form von Bewusstsein zu oder nicht? Der Tisch ist ja wiederum ein oft strapaziertes Beispiel, ist ein artifizielles Produkt und ist irgendwie zusammengestöpselt, und ist der Tisch eine echte Einheit? Ich würde mal sagen, nein. Schwierig wird es bei solchen Fällen, wo aus echten Einheiten zwei echte Einheiten werden, nämlich im Falle zum Beispiel von Regenwürmern, die man in der Mitte auseinander schneiden kann, was ich nicht tun würde, aber sollte man es tun, dann würden daraus zwei Regenwürmer entstehen, und dann stellt sich die Frage, ob sich deren Bewusstsein auch sozusagen teilt. Das sind Fragen der personalen Identität, und die im weitesten Sinne auch mit dem Problem sozusagen dieser Kombination von kleinen Subjekten zu einem großen Subjekt irgendwie zusammenhängt. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir diese Diskussion zu dem Zeitpunkt zu verlagern, wo wir diesen Text von Goff gelesen haben, um seine Argumente durchzugehen, warum man Erleben oder Erlebnissubjekte nicht kombinieren kann und was für weitere Konsequenzen daraus entstehen. War das jetzt eine Antwort oder war das nur... Es sind Probleme, es sind in jedem Fall Probleme. Ja? Also, weil wo hört man auf? Spricht man dann Pflanzen Bewusstsein zu? Ja, warum sind Organismen, warum nicht? Ja?
Kräfte, da kann man sagen, es gibt alles...
Bei Kräften ist es wiederum so eine Sache, weil... Ja, klar, in jedem Fall, also Panpsychismus ist halt in jedem Fall etwas, das ganz, ganz schnell danach riecht, wie Nägel das formulieren würde, das ganz, ganz schnell irgendwie den Beigeschmack eines Produkts aus einem metaphysischen Labor hat, ja, wo ein verrückter Wissenschaftler eine Theorie zusammenzimmert. Aber, ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, die Prämissen sind irgendwie recht stark, und auch wenn man mit metaphysischen Konsequenzen zu kämpfen hätte, ist es immer noch die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, bestimmte metaphysische Annahmen dann zu akzeptieren, zugunsten eben, dass man bestimmte Phänomene erklären kann. Ich meine, was soll's, dann haben halt Pflanzenbewusstsein, mir doch egal, passt eh, ist halt ein Problem, ist halt ein, ja wirklich, hat dann halt ethische Konsequenzen, weil ich meine, Entschuldigung, wir essen Tiere und denen sprechen wir beileibe ein Bewusstsein zu, also wenn ich einem, ich habe das schon mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet wird, ich möchte jetzt keinen Vortrag halten, ja, aber da vergeht einem das Schnitzel am Freitagnachmittag oder so, ja, wie auch immer, ich möchte gar nicht so weit gehen, ja, aber im Wesentlichen, ja, was für ein Problem hätten wir damit, bestimmten Organismen auch Bewusstsein, eine Form von Bewusstsein zuzusprechen, vor allem auch gerade dann, wenn wir so etwas wie ein intentionales Verhalten beobachten können, ja, sagen wir mal so, ich rede jetzt frei, eigentlich ist es arg, wenn das aufgenommen wird, weil das dürfen Sie nicht weiter sagen, weil das eben so jetzt so quasi meine persönlichen Überlegungen sind, aber ich denke halt...
Ich kann abschalten.
Nein, das war ein Witz, das ist egal von mir, soll das jeder hören, Sie können es auch im Radio veröffentlichen, ich habe da kein Problem damit, das wäre ja nur ein Scherz. Manche Kollegen wollen das irgendwie nicht, weil es irgendwie so diese Seminarsituation dann in so einer Art persönlichen Gespräch am Wirtshaustisch ausartet. Aber es soll so sein, ich finde das ja auch gut, weil da kommt man dann dazu, irgendwie tatsächlich irgendwie Probleme zu diskutieren. However, um zum Problem zurückzukommen, was hätte ich für ein Problem damit, bestimmten Entitäten Bewusstsein zuzuschreiben? Überhaupt keines. Ja? Ähm, ich drum auch Nägel, was hindert uns an der Annahme dann, gegeben der Komplexitätsgrad ist da und so weiter, auch so etwas wie einer Galaxie ein Bewusstsein zuzuschreiben. Das ist jetzt schon sehr, sehr metaphysisch. Aber wenn man sich quasi nur die Makroebene unseres Erlebens anschaut, dann ist es tatsächlich fraglich, wenn ich so etwas zum Beispiel bei einer Pflanze, die sich nach der Sonne richtet, aufgrund dessen, weil sie dann besser Photosynthese betreiben kann, was ihr sozusagen als eine lebenserhaltende Maßnahme dient, dann würde ich das als eine Form von intentionalem Verhalten im weitesten Sinne vielleicht interpretieren. Ich interpretiere das so. Was für ein Problem hätte ich dann, wenn ich das bei Tieren auch tue, die auch so etwas wie intentionales Verhalten an den Tag legen, was für ein Problem hätte ich der Pflanze ein Bewusstsein zuzuschreiben. Man muss sich lediglich überlegen, was für Konsequenzen hat es zum Beispiel auf einer ethischen Ebene oder so. Also da könnte man weiterfragen, was für Konsequenzen hätte das dann so auf ökologischer Ebene oder so. Es gibt Leute, die haben sich dazu Gedanken gemacht, also Fryer Matthews, eine Philosophin, die in Melbourne an der La Trobe University unterrichtet, die hat zum Beispiel solche Überlegungen irgendwie angestellt und ja, also wie gesagt, man kann das irgendwie weiterspinnen, das Thema.
Das Problem ist, wenn ich sage, dass
da müsste man halt sozusagen, das müsste natürlich eine Bewusstseinstheorie dann auch leisten können, eben die verschiedenen Formen und Arten und Stufen des Bewusstseins ganz konkret zu unterscheiden, ja, aber nichtsdestotrotz, das wäre wahrscheinlich sogar in Chalmers Sinne, dass er sagt, okay, wenn wir eine Bewusstseinstheorie haben, das würde auch selbst bei seinen Eckpfeilern und seiner Informationstheorie und so weiter genauso zutreffen, dass wir irgendwie dann Kriterien entwickeln müssten, nach welchen Gesichtspunkten wir zum Beispiel verschiedene Stufen vom Bewusstsein unterscheiden. Ja. Ich meine, das machen wir in Wahrheit ja jetzt auch schon. Ja. Wir entscheiden, ab welchem Zeitpunkt wir zum Beispiel einem Organismus Schmerzempfinden zuschreiben, ab dem Zeitpunkt, wo ein Zentralnervensystem vorhanden ist. Ja. Das ist der Grund, warum die Drei-Monats-Regelung wenn Kinder entstehen bei der Abtreibung, wird, glaube ich, ist das ein Kriterium bei der Fristenlösung, dass ab dem dritten Monat so etwas wie ein ausgebildetes Zentralnervensystem vorhanden ist und deswegen der Fötus dann Schmerz empfindet. Ich glaube, das ist ein Kriterium. Ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus und deswegen ist das alles irrelevant, was ich jetzt sage. Aber wirklich, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Kriterium, warum man solche Überlegungen irgendwie anstellt. Ergo ist das Ganze als eine wissenschaftliche Aufgabe zu sehen und nicht sozusagen als ein Problem. Ja. Es gibt tatsächliche theoretische Probleme, wie Sie angesprochen haben, das sogenannte Kombinationsproblem, das ist ein Problem, das ist ein theoretisches Problem. Das hat aber nichts mit den praktischen Problemen zu tun, wie wir dann damit umgehen, wenn sich herausstellen sollte, dass, ja, wir wissen ja auch nicht, wie wir damit umgehen würden, wenn sich herausstellen sollte, dass unser Realitätsbegriff, so wie wir ihn bis dato definiert haben, nicht stimmig sein sollte aufgrund verschiedener quantentheoretischer Überlegungen und so etwas, was wir unter Realität verstehen, eigentlich in dem Sinne gar nicht existent ist. Wiederum, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, dass sich da der Herr Zeilinger einige Überlegungen dazu gemacht hat und dass das natürlich auch Konsequenzen wären, aber diese Konsequenzen, mit denen muss man halt dann quasi praktisch irgendwie umsetzen und das dauert halt eine Zeit und so weiter, aber so haben sich halt irgendwie, so hat sich die Wissenschaft immer irgendwie in die Lebenswelt eingeschleust, ja. Was anderes sind natürlich theoretische Probleme, mit denen wir dann zu kämpfen haben, bei einer Theorie, und ich glaube, das ist das, worauf wir uns irgendwie konzentrieren sollten. Bitte.
Ich finde das jetzt auch nicht irgendwie so schlimm, in Anführungszeichen, wenn überall Bewusstsein wäre oder Galaxien auch, weil wenn wir vom Bewusstsein reden, geht davon aus, dass wir jetzt Erlebnis, Qualia und so weiter meinen.
Hauptsächlich
einmal das. Ja. Aber rein das alleine, also Qualia alleine ist ja noch nichts Großartiges, wenn man jetzt keine Erinnerung hat, keine Reflexionsgabe und diese ganzen Sachen, die für uns, glaube ich, einfach für Schmerz empfinden oder Leid empfinden, überhaupt relevant ist, wenn sozusagen einfach nur diese Eindrucksfähigkeit da ist, diese psychische Substanz irgendwie, dann sozusagen heißt das ja noch nicht viel über Leistung.
Ja, ich weiß nicht, also sozusagen die Vorstellung, dass ich morgen, also um ein Beispiel Bernard Williams zu strapazieren, das nicht in diese Richtung geht, aber die Vorstellung, morgen eine Stunde lang gefoltert zu werden, auch wenn ich mich sozusagen nicht daran erinnern kann, ist trotzdem irgendwie unangenehm. Insofern ist quasi sozusagen die Empfindungsqualität und das Empfinden können, auch wenn höhere kognitive Fähigkeiten wie Erinnerungsvermögen, Planungsvermögen, was auch immer, höhere Form von Selbstmodell und so weiter nicht gegeben sind, doch etwas sehr Fundamentales. Ja. Und was ich eigentlich damit sagen will, hätte trotzdem so etwas wie wahrscheinlich auch irgendwie eine Form von ethischen Implikationen oder so. Ja. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen vollkommen recht, eben, wo besteht das Problem? Ja.
Ich habe es hauptsächlich gemeint, das Ich-Modell, wenn das gar nicht vorhanden ist, dann gibt es sozusagen auch niemanden, keine Person oder etwas Ähnliches, die auf sich das Ganze bezieht.
Naja, das ist natürlich wiederum was anderes. Also
es ist kein Subjekt, sondern es ist einfach nur Bewusstsein an sich, ohne irgendetwas dran.
Dem würde ich widersprechen, ja. Und zwar aus dem Grund, weil, das habe ich versucht mit Bieri zu zeigen, in seinem Text, dass er meint, also eine Annahme, dass ein Erleben impliziert notwendigerweise, seine begriffliche Notwendigkeit fast, würde ich sagen, nicht fast, sondern es ist meines Erachtens eine begriffliche Notwendigkeit, das Erleben ein Subjekt des Erlebens impliziert. Ein Erleben ohne ein Subjekt des Erlebens wäre kein Erleben. Das ist der Witz an der Sache. Die Frage ist halt, was verstehen wir unter Subjekt des Erlebens? Ja? Subjekt des Erlebens bedeutet, glaube ich, auf einer fundamentalen Ebene nichts anderes, als dass es einen Organismus, ein Subjekt, was auch immer, wie auch immer man das bezeichnen will, gibt, dem dieses Erleben erst personal gegeben ist. Ja? Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit unserem Ich-Begriff. Ja? Das ist sehr schwierig, das ist auch ein Problem zum Beispiel. Ja? Weil wie kann ich sagen, dass hat der Hund, der meines Erachtens schon ein sehr hoch organisiertes Lebewesen ist, das mit mir in irgendeiner Form sogar kommunizieren kann, das lernfähig ist, etc., ja, das wird wahrscheinlich so etwas auch so etwas wie emotionale Zustände hat. Also ich meine, ich habe keine Haustüre, aber ich glaube, es wird so sein, ja. Ist es fraglich, ob ein Hund eine Form von Selbstmodell hat? Das meine ich eben. Selbstmodell hat er keins, ja. Nichtsdestotrotz werden ihm seine Schmerzen, wenn ich ihm in den Bauch trete, erst personal gegeben sein. Es ist nicht freies Bewusstsein, dass der herumschwimmert oder so, sondern der Hund wird Schmerzen empfinden. Auch wenn er kein Ich hat. Das ist der Witz an der Sache. Das Erleben in irgendeiner Form eines Subjektes Erlebens impliziert, auch wenn wir keine Idee davon haben, wie so ein Subjekt des Erlebens ausschauen könnte oder was darunter überhaupt zu verstehen ist. Vor allem eben auf den phylogenetisch, ich weiß nicht, ob der Ausdruck jetzt tatsächlich passend ist, unteren Schichten, ja, also sozusagen bei Lebewesen, die, wo wir sozusagen relativ sicher sein können, dass die nicht so eine Form von Ich-Bewusstsein haben, wie es mir zukommt oder wie es vielleicht sogar einem Hund zukommt, wobei das würde ich eben wie gesagt bestreiten, ja. Nichtsdestotrotz werden auch diese niederorganisierten Lebewesen eine Form von Schmerzempfinden haben und eine Form von erstpersonalem Gegebensein dieses Schmerzempfindens, weil sonst würde der Begriff Schmerzempfinden keinen Sinn machen. Dann würde ich nur sagen, nur diejenigen Leute hätten Bewusstsein, die ein Ich haben oder die sozusagen so einem, so ich ist ein blödes Wort, weil, oder ist kein blödes Wort, aber das gebrauchen wir so oft. Ich würde eher immer von Selbstmodell sprechen, weil Selbstmodell impliziert sozusagen diese höhere kognitive Fähigkeit, dass ich mich selbst als ein Ding unter Dingen begreifen kann in einer bestimmten Umwelt und so weiter, in Interaktion mit anderen Leuten und so weiter. Das ist genau das, was wir als Ich verstehen. Ja? Nichtsdestotrotz tangiert das noch überhaupt nicht die Ebene meines Schmerzempfindens. Ich glaube noch, also ich kann Ihnen sozusagen aus Erfahrung sagen, dass mein einer Sohn ist jetzt 2 Jahre alt und der hat jetzt gerade mal geschafft, sich irgendwie mittels seines eigenen Namens im letzten halben Jahr zu bezeichnen und so weiter, und das macht ihm extreme Freude. Er kann trotzdem noch nicht ich sagen. Ich glaube trotzdem, dass er Schmerzen hat, das weiß ich, ja, wenn er mit seinem Lastwagen spielt und dem auf die Füße fallen lässt, etc. Ich kann auch ganz bestimmt sagen, dass mein Sohn, der jetzt 2 Wochen alt ist, kein Ich-Bewusstsein hat und auch Schmerzen empfindet. Ich glaube, der empfindet ziemlich starken Hunger und das tut ihm auch weh und manchmal hat er Bauchzwicken etc. Der hat garantiert auch noch kein Ich, ja. Und kein Selbstmodell und keinen Selbstbegriff. Ich glaube, dass der noch nicht einmal eine wirklich sehr ausgeprägte Reflexionshaltung in Bezug auf seine eigene Umwelt hat, maximal auf einer sehr emotionalen, sehr empathischen Ebene in Bezug auf seine Mutter und seinen Vater. Wie gesagt, das alles, dieses höhere Selbstmodell hat, glaube ich, nichts mit der Empfindungsfähigkeit eines Organismus zu tun und eben dieser erstpersonalen Gegebenheit. Insofern ist Bewusstsein nicht irgendetwas, das so frei herumschwebt, sondern ist etwas, das immer jemandem, immer in irgendeiner Form einem Subjekt zugehört. Und genau das ist auch das Problem, das daraus entsteht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie eine Kombination aus Mikropartikeln, denen wir dann auch so eine Form von Selbst, Subjekthaftigkeit, wie auch immer man das nennen will, zuschreiben, wie so eine Kombination aus diesen Mikropartikeln so etwas wie mein Selbstbewusstsein oder mein Bewusstsein ergeben kann. Der Witz an der Sache ist ja, wir versuchen das Meinige, mein Erleben, zu erklären aus dem Erleben von etwas anderem. Und wenn Sie sich das überlegen, dass mein Erleben aus Ihrem Erleben bestehen soll oder dass meine Perspektive gerade die Perspektive von Ihnen sein soll, dann ist das sozusagen etwas, das absurd ist. Das ist sozusagen etwas, das sich selbst widerspricht. Das Meinige kann nicht aus dem anderen entstehen. Das ist der Witz. Und ich glaube, genau das bezeichnet in gewisser Weise das Kombinationsproblem. Ja? Und eben dieses Kombinationsproblem ist in erster Linie ein theoretisches Problem, für das es im Moment noch keine Lösung gibt und hat irgendwie nichts noch mit der Praxis zu tun. Aber es betrifft genau das, was Sie angesprochen haben, dass es eben kein Erleben ohne ein Subjekt des Erlebens gibt. Also gut, dass Sie darauf hingewiesen haben.
Sie haben jetzt gesagt, beim Psychismus ist dass sozusagen das Bewusstsein nicht irgendwo herumschwebt ohne ein Subjekt. Aber ich hätte mir gedacht, dass genau das sozusagen der Psychismus ist und halt nur in speziellen Fällen, zum Beispiel wenn dann ein Gehirn in dieser Art und Weise strukturiert ist, dass dann sozusagen
nein,
diesem Psychischen, was überall ist,
nein,
ganz einfach jetzt gesagt,
nein,
Bewusstsein entsteht.
Genau. Das Problem ist.
Das ist sozusagen dieser Bewusstseinsstoff, aber nicht bewusst im Sinne von einem Subjekt.
Nein, da würde ich sagen, da sind Sie sozusagen bislang dann einem Irrtum aufgesessen, der aber aus meinem sozusagen scheinbar aus meinem schlechten Vortrag sozusagen resultiert ist. Aus dem Grund nämlich, weil wir reden die ganze Zeit über die Fundamentalität des Bewusstseins. Bewusstsein ist nicht reduzierbar. Bewusstsein ist etwas, das ich nicht auf anderes zurückführen kann. Ergo, es muss eine Eigenschaft unseres wirklichen, unserer Realität sein, wenn man so will, die auf nichts anderes zurückführbar ist. Bedeutet das, dass Bewusstsein ständig irgendwo da herumwabert? Ich glaube, die meisten Leute, die eine panpsychistische Theorie vertreten, würden sagen, nein. Überhaupt alle Leute, die in irgendeiner Form sich über Gedanken über den Begriff Bewusstsein machen, würden sagen, auch nein. Aus dem Grund nämlich nicht, weil eben Bewusstsein immer bedeutet, dass es ein Subjekt gibt, das bewusst ist. Das impliziert der Begriff Bewusstsein. Das impliziert der Begriff Erleben. Und genau das ist das Problem sozusagen, warum Nagel sagt, die Prämissen Nichtreduzierbarkeit, unsere Welt besteht dennoch aus Teilen, wir haben einzelne abgetrennte Systeme, die sehr wohl bewusst sind, etc. Das alles ist irgendwie eine sinnvolle Annahme. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Panpsychismus überlegen, kommen wir einfach in Schwierigkeiten, weil da müssten wir entweder erklären, wie sich eben aus Teilen, die bewusst sind, etwas anderes zusammensetzt, das ebenfalls bewusst ist, aber das qualitativ von dem Bewusstsein, das die Teile haben, unterschieden ist. Dann kommen wir in das Problem der Emergenz. Oder wir müssen erklären, wie Emergenz möglich ist. Strossen lehnt das ab, Nagel lehnt das ab, etc. Oder wir müssen erklären können, wie eine Kombination von Selbsten eine Kombination von Bewusstsein etwas produzieren kann, das ebenfalls Bewusstsein ist, aber von dieser Kombination irgendwie hervorgebracht. Das ist das Kombinationsproblem, das können wir im Moment noch nicht. Ergo, Bewusstsein ist nicht etwas, das irgendwie frei herumschwebt, sondern ist immer etwas, das einem konkreten Subjekt angehört. Panpsychismus sagt, was einem Subjekt angehört, das bedeutet einer Einheit angehört. Der Panpsychismus würde diese Einheiten immer mit, sage ich jetzt mal, so etwas wie echt, das ist eben das Problem der Einheit, über das haben wir auch schon gesprochen. Was sind echte Einheiten? Wo würden wir sagen, das ist eine Einheit und die hat Bewusstsein? Auf der mikrophysikalischen Ebene würden wir sagen, ein Elektron ist eine echte Einheit, ein Atom ist eine echte Einheit, ein Photon ist wahrscheinlich noch eine echte Einheit, ein Tisch ist keine echte Einheit, ein Organismus ist de facto eine echte Einheit, deswegen das Problem mit den Pflanzen. Ja? Also sprich, wir müssen da quasi Kriterien entwickeln, wo wir sagen könnten, das ist ein Ding, das Bewusstsein hat, das ist kein Ding, das Bewusstsein hat. Das ist wieder das Problem, was wir vorher schon aufgegriffen haben. Aber, um Ihre Frage zu beantworten, ich habe mich da eben schlecht ausgedrückt, Bewusstsein ist nicht etwas, das da frei herumschwebt und das dann auf einmal bei Ihnen aufpoppt und bat, sondern das hat de facto immer ein Subjekt und dieses Subjekt ist laut dem Panpsychismus immer in irgendeiner Form eine echte Einheit und diese echte Einheit hat nicht nur Bewusstsein als Aspekt, sondern hat auch Materialität, Physikalität, was auch immer als Aspekt sozusagen. Und das ist genau das, was Strawson versucht mit seinem Real Physicalism oder Realistic Monism. Es gibt eine fundamentale Ebene, sage ich jetzt mal eine Münze, das ist die letzte Einheit, aus der unsere Wirklichkeit besteht. Und aus diesen Münzen, die haben immer zwei Seiten, nämlich eine physikalische Seite, eine mentale Seite. Und wenn man diese Münzen zusammentut, dann ergeben sich aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften die physikalischen Merkmale unserer Welt und aufgrund ihrer mentalen Eigenschaften die mentalen Eigenschaften unserer Welt. Ja? Und ich glaube, genau das ist das, was auch in irgendeiner Form den Panpsychismus als Theorie ausmacht. Vielleicht kurz nochmal, oder haben Sie noch weitere Fragen? Ich meine, es ist eh viel interessanter so zu diskutieren, dann geht, glaube ich, irgendwie mehr weiter oder da kommt man vielleicht auf Probleme drauf, wo ich mich irgendwie schlecht ausgedrückt hatte. Vielleicht kurz nochmal sozusagen in einem Schnelldurchlauf den Aufsatz nochmal durchgegangen, was ist wichtig, der Kollege Weiermeier hat es eh schon gesagt, was ist sozusagen die Überlegung von Strawsons Physikalismus. Er sagt, gehen wir mal davon aus, alles was irgendwie konkret existiert, ist in irgendeiner Form physikalisch, ich kann es messen, ich kann es in Beziehung setzen, etc. Das, was ich als Phänomen bezeichne, ist alles das, was raumzeitlich existiert, was ich beobachten kann und so weiter. Dazu gehört aber auch in irgendeiner Form mentale Zustände, weil das sind auch Zustände, die sich in einem zumindest zeitlichen Kontinuum irgendwie abspielen oder zeitlich irgendwie gegeben sind, sie sind irgendwie präsent, also sind das auch konkrete Phänomene. Wir können diese Phänomene, sie haben noch dazu die Zusatzeigenschaft, sie sind uns das, was wir am evidentesten gegeben haben. Strawson sagt irgendwann mal zwischendurch, der Witz an der Sache ist ja der, es ist ja absurd, das, was wir am wenigsten leugnen können, versuchen wir tatsächlich wegzureduzieren, zumindest der Physikalismus. Das, was uns sozusagen am nächsten steht, und das ist das, was auch Pierre so verwundert hat, ja, deswegen nennt er es auch das Rätsel des Bewusstseins, oder deswegen habe ich auch diese der Veranstaltung Rätsel des Bewusstseins genannt. Der Witz an der Sache ist, es gibt nichts, was uns näher ist, sozusagen als unser bewusstes Erfahren, aber es ist uns so selbstverständlich, dass wir es sozusagen vergessen. Ja. Philosophen aus den unterschiedlichsten Richtungen, in den unterschiedlichsten Sparten haben sich immer wieder damit befasst, dass eben gerade das, was am selbstverständlichsten ist, genau das ist, was zumeist vergessen wird. Und wir gehen oder tendieren zumeist dazu, das habe ich zumindest etwas, was ich von Martin Heidegger gelernt habe in der Lektüre, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, ist, der Witz an der Sache ist, wir vergessen meistens, dass uns die Dinge in irgendeiner Form gegeben sind. Wir schauen nur auf die Dinge und versuchen, alles aus den Dingen selbst zu erklären. Die Dinge sind da, die Dinge existieren wirklich und so weiter. Wir machen uns keinen Gedanken darüber, dass die Dinge in irgendeiner Form etwas sind, das erscheint. Wem erscheint es? Uns erscheint es. Ja? Oder mir als wahrnehmendem Subjekt erscheint es. Ja? Und genau dieses Erscheinen ist das, was ich am wenigsten hinterfragen kann. Es ist da, es ist evident, ich kann daran nicht zweifeln. Ich kann nicht zweifeln daran, dass Sie mir jetzt in irgendeiner Form da präsent sind, wahrnehmungsmäßig. Das ist der Witz von Descartes Argument oder seines skeptischen Zweifels, dass ich gerade an der Evidenz der unmittelbaren Wahrnehmung nicht zweifeln kann. Insofern meint auch Strawson, es ist irgendwie absurd, ja, sozusagen gerade an Bewusstsein zu zweifeln oder das Bewusstsein in Frage zu stellen. Insofern sagt er, mentale Zustände, Bewusstsein, das ist ein ganz konkretes Phänomen. Jetzt sagen wir, alles was existiert ist physikalisch als konkret existierende existiert raumzeitlich. Ergo muss eigentlich auch ein echter Physikalist, der sagt, alles was existiert ist raumzeitlich, alles was existiert ist physisch, müsste auch sagen, okay, ich erkenne das an, dass es Bewusstsein gibt, ich erkenne auch an, dass Bewusstsein nicht reduzierbar ist. Ergo muss ich in irgendeiner Form erklären können, wie es zu Bewusstsein kommt, wenn ich sozusagen die These, dass every concrete phenomenon in the universe physical ist, wie das funktionieren kann. Insofern kommt da eigentlich dazu, das ist noch eine Zusatzannahme, insofern kommt er dazu zu sagen, wenn wir den Physikalismus gelten lassen und wenn wir irgendwie Bewusstsein erklären können wollen, unter Berücksichtigung der Annahme der These, dass der Physicalism, wie er ihn nennt, sagt, dass die physikalische Welt durch und durch nicht bewusst ist, dann muss er erklären können, wie aus diesem Nichtbewussten irgendwie etwas Bewusstes entsteht. Und er sagt, da strapazieren einige Leute den Begriff der Emergenz. Die sagen, Bewusstsein ist ein wirkliches Phänomen, ich akzeptiere das, aber es entsteht nichtsdestotrotz aus dem Physikalischen. Ergo, wenn wir das Physikalische irgendwie zusammentun, entsteht Bewusstsein. Das Bewusstsein kann ich nicht leugnen, es ist da, aber es ist nichtsdestotrotz eine emergente Eigenschaft von Physikalischem, das eben nicht bewusst ist. Das ist das, was der Kollege Weiermeier vorgestellt hat. Als ein Zusammentun kann ich quasi die Nichtreduzierbarkeit von Bewusstsein, die These von der Nichtreduzierbarkeit mit der These des starken Physikalismus oder des Physikalismus, der sagt, Bewusstsein oder Physikalisches ist durch und durch nicht bewusst, wie kann ich die zusammennehmen? Das geht nur, indem ich den Begriff der Emergenz strapaziere. Und da sagt er halt, Emergenz ist eben damit ist das gemeint, dass ein System eine Eigenschaft hervorbringt, die seine Teile so nicht haben. Sondern diese Systemeigenschaft entsteht nur dadurch, dass diese Teile in bestimmter Weise arrangiert sind oder wie auch immer. Das Beispiel habe ich schon gebracht mit das Flüssigsein des Wassers und dem Nichtflüssigsein der H2O-Moleküle. Kann jetzt Bewusstsein eine emergente Eigenschaft in diesem Sinne sein? Nein, sagt Strawson, weil beim Wasser ist es dennoch so, dass wir das Flüssigsein im Wesentlichen auf die Gesetzmäßigkeiten, das gesetzmäßige Verhalten der Teile, der physikalischen Teile selbst zurückführen, ergo, wir führen es auf Physikalisches zurück, ergo, Bewusstsein wird reduziert auf Physikalisches, das lässt sich aber so nicht erklären. Deswegen ist Bewusstsein nicht eine emergente Eigenschaft im Sinne von dieses Vergleichs mit Flüssigsein von Wasser und H2O-Molekülen. Jetzt geht Strawson eine Spur weiter und sagt ihm, okay, kann nicht trotzdem die Emergenz wahr sein? Da geht er eben auf seinen Kollegen van Gulik zurück, der sagt, man könnte ja das Flüssigsein von Wasser als eine moderate emergente Eigenschaft verstehen, wohingegen Bewusstsein eine radikale Form von Emergenz darstellt. Und das sagt eben Strawson, das ist so etwas wie Brute Emergence. Und wenn wir uns dazu was überlegen, dann kommen wir relativ schnell sozusagen zu Beispielen, die absurd sind. Das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel Räumliches aus Nichträumlichem erklären. Oder, das beste Beispiel ist hier, dass Räumliches aus Nichträumlichen erklärt werden soll. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und er sagt eben genau, wenn man sich solche Beispiele überlegt, und das ist genau das, worum es sich beim Bewusstsein handelt, dann versuchen wir irgendwie Bewusstsein aus Nichtbewussten zu erklären und das funktioniert nicht. Er sagt einfach, das ist inkohärent. Das können wir nicht verstehen, das würde einem Wunder gleichkommen. Aber Emergenz soll eine Theorie sein, die mit Notwendigkeit, und das ist ja das, was Nagel gesagt hat, wenn Sie sich erinnern, Emergenz ist ein Begriff, der Notwendigkeit impliziert. Es ist nicht im jungschen Sinne sozusagen, dass eine Ursache eine Wirkung kontingenterweise hervorbringt, sondern eine Ursache bringt eine Wirkung notwendigerweise hervor. Ergo, Emergenz impliziert einen Kausalitätsbegriff, der Notwendigkeit impliziert. Ergo müsste ja sozusagen Emergenz dann in diesem Sinne auch erklären können, wie oder warum Bewusstseinsphänomene notwendig mit bestimmten Systemeigenschaften in irgendeiner Form in Verbindung stehen. bei Brute Emergence oder in dieser radikalen Form von Emergenz kann er das nicht. Er kann es uns nicht verständlich machen. Er kann nur einfach sagen, es passiert, es ist da. Und da sagt Strawson, das ist keine Bewusstseinstheorie, das erklärt gar nichts, das ist quasi Magic, das kommt einem Wunder gleich und deswegen kommt er zu dem Schluss, dass eben Emergenz nicht in diesem radikalen Sinne verstanden werden kann.
Wie würden Sie denn erklären, dass Ihre Kinder erst nach einer gewissen Zeit Bewusstsein entwickeln?
Dazu muss ich erst noch intensive Feldforschung betreiben. Da reichen sozusagen 2 Jahre an meinem ersten Sohn nicht aus. Ich habe jetzt im Moment gerade ein zweites Modell an der Hand, wo ich das nochmal verfolgen könnte. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir da ganz radikale Unterscheidungen treffen und klassifizieren müssen. Ich glaube, eine Bewusstseinstheorie ist nicht so einfach gestrickt, wie wir das jetzt zumeist diskutieren. Ja. Wir diskutieren nur über das harte Problem. Ja. Wir diskutieren über das Problem des Erlebens. Ja. Und das ist in Wahrheit das Problem des Bewusstseins. Ja. Erst personales Gegebensein von erlebnismäßigen Phänomenen. Das ist schwierig. Das ist schwierig zu erklären. Damit tut sich der Physikalismus schwer. Damit tut sich jede Theorie schwer. Ja. Was anderes ist es, sozusagen Fähigkeiten wie Lernen, die Entwicklung eines Selbstmodells, so, ich sage jetzt mal, psychologische Fähigkeiten, die im Wesentlichen auch in gewisser Weise funktionale Fähigkeiten sind, zu erklären. Es ist klar, Kinder erlernen erst Schritt für Schritt Sprache. Wie erlernen sie Sprache? Ich würde sagen, da hat Wittgenstein sehr gut beobachtet, er war ja auch lange Volksschullehrer, glaube ich, der hat viel mit Kindern zu tun gehabt. Ich glaube, da ist die Beobachtung oder die These Wittgensteins ganz richtig, dass Sprache oder Sprachverhalten nur mittels einer Form von Abrichtung funktioniert. Ja? Ich glaube, dass Kinder zum Beispiel eben lernen, Worte zu gebrauchen, indem sie lernen, Worte zu verstehen, indem sie lernen, wie sie diese Worte gebrauchen und den Kontext irgendwie kennenlernen, indem sie ein Wort gebrauchen. Dann verstehen sie auch nach und nach die Bedeutung, warum ein Wort nicht gut ist und gut. Diese Klassifizierung, glaube ich, läuft ganz, ganz langsam und irgendwann einmal wissen sie und können das Wort richtig gebrauchen und kennen auch sozusagen ein weiteres Spektrum der Bedeutung dieses Wortes, aber das erschließt sich Schritt für Schritt. Ja. Genauso wie sich sozusagen dieses Selbstbild, das er von sich selber hat, das hat sozusagen mit einem Kennenlernen auch seiner Umwelt zu tun. Ich glaube, dass unser Selbstbild, das wir von uns selber haben, ganz stark auch davon geprägt ist, wie wir zu unserer Umwelt stehen, wie unsere Umwelt auf uns einwirkt, etc. Ich meine, ich bin kein Psychologe und ich rede jetzt quasi frei von der Leber. Ich glaube, dass das wahrscheinlich im wahrsten Sinne Blödsinn ist, aber nichtsdestotrotz, das ist sozusagen das, was ich mir dazu überlegt habe. Ich glaube, dass diese Form von Selbstbewusstsein, von diesem höherstufigen Selbstbewusstsein, ein Prozess ist, der nach und nach langsam in einem entwicklungsmäßigen entstehen und in Stadien, irgendwie in entwicklungsmäßigen Stadien irgendwie verläuft. Da gibt es ja noch teilweise Sprünge und so weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er, und das setzt doch, glaube ich, diese Entwicklung setzt doch voraus, dass er prinzipiell etwas, was passiert, auf sich beziehen kann. Und dazu ist es notwendig, dass er das, was er erlebt, erst personal fühlend, erlebend, gegeben hat. Auch wenn er es erst später lernt, auszudifferenzieren, dieses prinzipielle Gegebensein von etwas für ihn ist sozusagen die Basis dessen, worauf dann so etwas wie höhere Fähigkeiten oder differenzierteres Verhalten etc. aufbauen kann. Ja. Wie gesagt, fragen Sie mich mal in 10 Jahren, dann habe ich irgendwie ein paar graue Haare mehr und dann weiß ich aber sicher auch schon mehr, wie das Ganze läuft oder so, zumindest empirisch.
Ja. Das war eigentlich das, was ich auch bei Nagel vermisst habe, dass eigentlich diese Stufe von unterschiedlichem Erleben in gewissen Altersabschnitten, also wo sich irgendwie nochmal was verändern musste in einem selbst, dass das irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass es auch ein Stück weit auch immer mit Umwelteinflüssen etc. zusammenhängt. Ja. Also es wird nie angesprochen, unser Erleben verändert sich ja von klein auf. Also ständig.
Ich glaube auch, dass sich in Wahrheit auch sozusagen unser Selbstbild ständig verändert. Ja, also,
das muss dann und dass das auch eine Materie sein, die uns das gibt, aber...
Ja, Sie sagen, Sie haben das bei Nägel vermisst. Ich vermisse das oft bei allen möglichen Aufsätzen, die ich lese, aber ich bin trotzdem froh, sozusagen nur 20- oder 25-seitige Aufsätze lesen zu müssen und nicht 1500-seitige Bücher, weil da würde ich irgendwie, da wird mir vor Langeweile alles vergehen, weil es ja so ausufernd ist und so weiter. Und wie gesagt, alles, was irgendwie zu umfassend ist, ist dann auch anstrengend zu lesen und es ist dann auch schwierig davon, einen einheitlichen Eindruck zu bekommen. Ich glaube, dass man viel aus, man kann extrem viel von Hegels Enzyklopädie lernen, nur ich glaube einfach, dass es lange Zeit braucht, bis man da durch ist und dass man oft einmal das Ganze aus den Augen verliert oder den Wald vor lauter Bäumen, um das mal plakativ auszudrücken, nicht mehr sieht. Und deswegen ist es auch meistens so, dass ich solche Aufsätze oder solche Ausführungen meistens auf ein ganz spezifisches Problem beziehen. Und wenn man über etwas anderes was wissen will, sich woanders umschauen muss und andere Aufsätze lesen muss. Deswegen haben sie das bei Nägel vermisst, aber bei anderen Leuten, die versuchen halt mehr, sich mit den kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins oder der menschlichen Spezies irgendwie zu beschäftigen. Und die gehen dann halt nur darauf ein und da vermisse ich dann halt irgendwie den nägelschen Aspekt, dass sie irgendwie gar nicht auf das schwierige Problem des Bewusstseins Rücksicht nehmen. Das ist ein wissenschaftstheoretisches Problem. Natürlich, irgendwann einmal bräuchte man eine Überwissenschaft, die sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer Supertheorie über die Wirklichkeit im Gesamten zusammenstückeln müsste. Aber dazu bräuchte man wahrscheinlich so ein Genie wie Hegel. Und das weiß nicht, ob es das gerade im Moment gibt. Da müsste man erst suchen. Ich bin da jetzt noch nicht so damit vertraut. Aber ja, das müsste man... Das ist halt etwas, ja, das steht halt aus. Aber ja... In jedem Fall ist es immer, glaube ich, interessant, wenn man auch diese Aspekte irgendwie mit einbezieht und nicht sich lediglich immer auf ein spezifisches Problem verkopft, obwohl das eben bei der Entwicklung einer Arbeit recht gut ist, aber deswegen macht es mir auch immer Freude, in diesem Seminar zum Beispiel jetzt so zu diskutieren oder überhaupt in Seminaren zu stehen und zu diskutieren, weil ich damit meinen eigenen Standpunkt auch immer wieder in Frage stelle, weil ich bin immer nur verkopft und mache nur das, was ich immer schon mache und nie was anderes. Und deswegen ist es immer schön, wenn man mit Leuten diskutiert, die von woanders kommen oder die einen anderen Input liefern und die einen dann herausfordern, sozusagen das, was man selber denkt, mit dem in Verbindung zu bringen, was andere Leute denken. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Form, wie irgendwie Wissenschaft funktionieren sollte. So. Das ist jetzt genug von meiner sozusagen Ausführungen zu meiner Idee von Wissenschaftstheorie. Ja, also Sie sehen, um nochmal zum Strawson-Text zurückzukommen, er problematisiert auch diesen Begriff der Emergenz. Er sagt eben, das, was hier als Emergenz sozusagen ausgegeben wird, wenn man Bewusstsein als emergente Eigenschaft verstehen will, ist Magic, ist etwas, das nichts erklärt. In diesem Sinne meint er auch, man müsste die Emergenz verwerfen, wenn man Emergenz verwirft und trotzdem die Prämissen, die wir in den letzten Stunden immer wieder rekapituliert haben, ernst nimmt, kommt man zu so etwas wie einem Panpsychismus. Was dieser Panpsychismus sozusagen impliziert, ist das, was er im zweiten Teil dieses Aufsatzes ausführt, unter anderem unter dem Begriff Micropsychism, und das führt uns dann klassischerweise in die Probleme, die wir heute auch ein bisschen schon angesprochen haben, nämlich, wenn Erleben immer ein Subjekt des Erlebens impliziert, wie ist es möglich, dass viele Subjekte des Erlebens ein ganz neues, selbstständiges, von diesen Subjekten unterschiedenes Subjekt hervorbringen kann, wären wir dann nicht wieder einerseits beim Problem der Emergenz, wäre das nicht wiederum dieses Subjekt sein, dieses höherstufige Subjekt sein, eine emergente Eigenschaft der Organisation von Mikrosubjekten, womit wir eigentlich nichts gewonnen hätten, oder müssten wir jetzt irgendwie versuchen zu verstehen, wie diese Kombination möglich ist? Und wenn wir versuchen zu verstehen, wie diese Kombination möglich ist, dann kommen wir in ganz grobe theoretische Probleme, die wir dann noch von Philipp Goff in seinem Aufsatz hören werden. Und ja, nächstes Mal der zweite Teil von Strawson und danke für die Aufmerksamkeit.
Eine Frage am Rand, auch wenn sie ein bisschen woanders hinführt.
Nur wenn ich sie kurz beantworten kann.
Was ist denn Ihre Definition von physikalischem im Unterschied zu Strawson?
Weil Sie, meine Definition von Physikalischen.
Ja, oder die Sie da verwendet haben, wo Sie geschrieben haben, Physicsalism?
Das ist das, was Strawson sagt. Das ist, Physicsalism ist die Form von Physikalismus, die sagt, alles, was existiert, ist mittels der physikalischen Sprache beschreibbar und nichts, was physikalisch ist, hat in irgendeiner Form mit Bewusstsein zu tun.
Aber physikalisch ist dazu verstehen als das, was die Wissenschaft der Physik beschreibt.
Das, was die Wissenschaft der Physik beschreibt, ganz genau. Was mit physikalischen oder mit physikalischen Termini sozusagen, die keinerlei in irgendeiner Form mentale Prädikate impliziert, beschreibbar ist. Alles kann ich mit physikalischen Begriffen beschreiben und mit physikalischen Theorien erklären. Und Bewusstsein und die Wirklichkeit ist in dem Sinne etwas durch und durch nicht Bewusstes.
Weil Strawson legt ja den physikalischen Begriff eben anders aus in seinem Text. Und sagt,
ja,
physikalisches
ja.
ist eben alles, was es gibt.
Genau, ganz genau. Er eben, darum habe ich auch dazu gesagt, er nennt es Real Physicalism. Das ist im Übrigen diese ganze Debatte, also er hat das... Ja, so, Sie können gleich gehen, wirklich eine Minute noch, ich muss eh selber auch weg, aber... Ja, ursprünglich wurde dieser Aufsatz im Journal for Consciousness Studies publiziert und er hat eine Reihe von weiteren Repliken auf Strawsons Aufsatz hervorgerufen von den verschiedensten berühmten Leuten, die alle ebenfalls im Journal for Consciousness Studies irgendwie publiziert wurden und diese gesamte Sammlung an Repliken, die wirklich von extrem lustigen Verballhornungen von Strawsons Aufsatz bis hin zu ernsthaften Erwägungen von Strawsons Überlegungen reicht, finden Sie alle sozusagen in diesem Band versammelt, der heißt Consciousness and its Place in Nature, ein Titel, der oftmals strapaziert wurde schon in der Geschichte der Bewusstseinstheorien und genau, da ist das alles versammelt, falls Sie sich weiter dafür interessieren. Aber jedenfalls, und da wird auch sozusagen auch kritisiert, dass eigentlich, da schreibt eben einer der Autoren in seiner Replik darauf, dass eigentlich Strawson eigentlich mit seinen Lesern irgendwie ein Versteckspiel betreibt, insofern er von Physikalismus redet, aber in Wahrheit hat es nichts mit dem zu tun, was wir unter Physikalismus verstehen. Deswegen auch sozusagen meine einleitenden Worte dazu, warum Physikalismus, Panpsychismus sozusagen hervorruft oder den irgendwie beinhaltet, theoretisch eigentlich ja total irreführend ist, weil Strawson nichts in dem Sinne, sozusagen nichts eigentlich mit dem klassischen, der klassischen Form von Physikalismus, so wie wir das diskutiert haben, gemein hat. Das ist das, was er unter Physikalismus versteht und genau das versucht er gerade zu kritisieren. Bis in zwei Wochen. Vielleicht haben Sie ja Lust, an der Tagung teilzunehmen. Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie Zeit haben, Freitag 13 Uhr bis Samstag 17 Uhr, glaube ich. Und es kommen interessante Leute und es gibt Kaffee und Kuchen und so weiter, wenn Sie sich dadurch mehr locken lassen. Und es werden sicher interessante Vorträge werden. Und ja, vielleicht lassen Sie sich ja inspirieren von den einen oder anderen Vortragenden. Dann bis zum nächsten Mal.